Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir da sind und uns austauschen über eines für mich zugegeben Lieblingsthemen, Sabbat. Ja. Das große Thema der Bibel. Und ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Und ich lade euch ein, dass wir an den Anfang der Geschichte des Sabbats gehen, nämlich in der Schöpfungsgeschichte. Genesis Kapitel 1, erstes Buch Mose. Und da werde ich lesen ab Vers 31 bis Vers 4. Und damit steigen wir ein. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Also der erste Abschnitt in der Heiligen Schrift, in dem wir vom Sabbat oder vom Aufhören, von der Bedeutung des siebten Tages hören. Und da wird uns erzählt, dass Gott schafft, sich alles anschaut, was er gemacht hat und sagt, es ist sehr gut. Und wo wir annehmen würden, dass das Leben jetzt losgehen kann, heißt es, dass die Vollendung erst am siebten Tag geschah und dass dadurch, dass Gott ruhte. Also ein Text, bei dem ich den Eindruck habe, dass er viele Fragen aufwirft. Aber ich würde direkt einfach ein paar Fragen in den Raum werfen, dass wir uns abreiben. Also wie kann es sein, dass Gott zurückblickt und sagt, es ist sehr gut? Ja, nach dem sechsten Tag, dass er auf die ganze Woche zurückblickt, aber es heißt dann doch, dass die Vollendung am siebten Tag geschah. Was heißt das, Vollendung? Auch die Frage, dass Gott ruht von all seinem Werk am siebten Tag. Gott ruht, wie können wir uns das vorstellen, was bedeutet das? Und der Segen, der auf diesen Tag gelegt wird, von Gott her, der Tag, an dem er ruht, ist der Tag, der gesegnet wird und nicht andere Tage, in dem er große Dinge geschaffen hat. Und ich glaube, wir hätten noch mehr Fragen, aber ich würde damit einsteigen, ein Gott, der vollendet am siebten Tag, ein Gott, der ruht. Wie können wir uns das vorstellen? Was hat es mit diesem Text auf sich und was macht er mit euch, wenn ihr den so liest und auf euch wirken lasst?
Also mir vermittelt das irgendwie den Eindruck eines Künstlers. Ein Künstler macht eine Pause, um sein Werk zu betrachten. Das würde für mich auch bedeuten, dieses Werk, was er da geschaffen hat, es hat eine große Bedeutung für ihn. Er ist nicht jemand, der am Fließband einfach so die Welten da raushaut und sagt, ne, ist okay, wird schon gut sein. Alles, was ich mache, ist sowieso gut.
Das ist was Einzigartiges.
Ja, genau. Sondern es hat so diese Uniqueness, diese Einzigartigkeit. Das fällt mir auf. Handarbeit, ja.
Also ich bin bei der Frage hängen geblieben, ruhen. Ne, so, wir kennen ja nur das, was da geschaffen wurde. Und wir haben irgendwie deswegen auch automatisch das Gefühl, das ist alles. Was hätte es noch gegeben zu schaffen? Ja? Aber das ist ja eine sehr menschlich begrenzte Dimension. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich, wage ich mal zu behaupten, hätte Gott auch noch andere Ideen gehabt. Ja? Also es war jetzt nicht, wir haben so das Gefühl, er hat ja alles gemacht, was es gibt. Ja, aber nur weil er aufgehört hat, ist das alles, was es gibt. Ja? Also es war nicht ein Mangel an Kreativität oder an Ideen oder an Dimensionen. Gott hätte noch weitermachen können, behaupte ich einfach mal, aufgrund seiner Allwissenheit und Allmacht. Der hätte noch 2-3 Tage weiterschaffen können. Dass er hier aufhört, ja, und dass er ruht, dass er nicht noch die nächste Dimension oder den nächsten Schaffenstag draufsetzt, sagt ja was aus über das, was vorher war. Also was ja auch schon gesagt wird, es ist sehr gut, es ist genug, ja, um auch ein Werk, spricht ja auch für den Künstler, Ja, dadurch kann ich repräsentiert werden. Es wäre mir nicht peinlich, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, sozusagen. Es ist genug. Ich könnte natürlich noch was machen. Ich könnte noch die, aber das ist für sich fertig und vollkommen. Und deswegen der bewusste Akt des Aufhörens. So, ja, als Aussage, als Statement vielleicht.
Also der Künstler schafft ein Gemälde innerhalb von einigen Tagen und sagt, dieses Gemälde ist in sich schlüssig und kann repräsentiert werden oder genossen oder angeschaut werden. Ja, finde ich einen schönen Gedanken.
Und er schafft Leben. Also er schafft nicht nur eine zweidimensionale Geschichte, es ist dreidimensional und dieses dreidimensionale Kunstwerk enthält tatsächlich etwas von ihm selbst, nämlich Leben. Er hat Lebewesen geschaffen. Das heißt, er hat Wesen geschaffen, die selber autonom, könnte man sagen, sich bewegen und Leben in sich tragen, von ihm bekommen haben. Das ist schon was ganz Besonderes. Und dadurch, dass er Menschen schafft, die im Bilde Gottes geschaffen sind, bekommt man sofort den Eindruck, hier hat der Künstler Gott gegenüber geschaffen, mit denen er in Beziehung treten will. Ja. Das ist sehr interessant.
Also finde ich auch spannend, den Gedanken, als wenn Gott die Menschen als sein Gegenüber schafft, können wir vielleicht auch damit diesen Begriff des Ruhens dann fühlen. Also es ist kein Rückzug, sondern es ist zum einen der Aspekt des Genießens, das Werk ist vollendet und er freut sich, könnte wir uns womöglich vorstellen, auch wenn der Text das nicht sagt. Aber dieser Aspekt der Beziehung, die sich da gestaltet, der Zuwendung, also wenn er sie nach seinem Bild geschaffen hat als Menschen und er spricht ja so von sich als ein Lasst uns, könnte man die Frage stellen, ob damit auch so die Beziehung oder die Relation zwischen ihm und seiner Schöpfung und auch insbesondere dem Menschen hier in den Vordergrund gerückt wird.
Das auf jeden Fall. Gerade in Kapitel 1, in den Versen 27 folgende, als Gott da den Menschen schafft, wird ja ausdrücklich gesagt, dass er den Menschen als bipolar, also Mann, männlich-weiblich, geschafft. Und dass diese Männlich-Weiblichkeit, diese Zweiheit Gott irgendwo widerspiegelt als Abbild. Ja? Das heißt also, auch Gott ist in sich Gemeinschaft. Ja? Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass die Bibel kennt ja verschiedene Ausdrücke für das Schaffen oder fürs Machen. Was Gott dann aufhört zu tun, was jetzt mit dieser Ruhe gemeint ist, ist das Kreative, also dieses ins Leben rufen. Ja? Gott sprach und es ist da, er schafft neue Dinge. Ne? Das hört auf am Sabbat, aber das heißt nicht, dass er gar nichts mehr macht, sondern dass er zurücktritt und das füllt. Also der Rahmen wird in den 6 Tagen geschaffen und die Dinge werden geschaffen, und der Mensch, die Lebewesen. Und jetzt kommt die Füllung am 7. Tag mit Beziehung, mit Austausch, mit Betrachten und so.
Aber da stellt sich mir dennoch so in dem Zusammenhang die Frage, ja, dass Gott sich anschaut und sich freut, ist schön und gut, dass er ins Gespräch kommt, womöglich, auch wenn der Text das nicht verrät, aber wenn wir ihn relational denken, auch vorstellbar. Aber was ich stark finde, ist, dass in Vers 3, das heißt, dass Gott dann diesen 7. Tag segnet und heiligt mit der Begründung, dass er an diesem Tag geruht hat. Also warum wird dieser Tag hervorgehoben, gesegnet, geheiligt, zu etwas Besonderem erklärt? Haben es nicht andere Tage so mehr verdient? Ja? Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, er sprach Licht und es wurde Licht. Oder vielleicht sogar der 6. Tag. Wir sprechen da so vom Menschen als die Krönung der Schöpfung oftmals. Er schafft ihn nach seinem Bild. Ja. Hätte es nicht dieser Tag so mehr verdient. Aber der Tag, an dem de facto nichts passiert, außer dass Gott ruht, wird gesegnet und geheiligt, zu einem besonderen Tag erklärt. Was hat es damit auf sich? Ja? Also man könnte eigentlich sagen, der ineffektivster Tag wird zu einem besonderen Tag erklärt, wo nichts Tangibles
und
oder Fassbares
darin
passiert.
Liegt gerade sein großer Gewinn. Darin liegt seine Bedeutung, dass an diesem Tag eigentlich nichts geschieht. Das ist jetzt, finde ich, aber sehr menschlich ausgedrückt. Wir nehmen nicht etwas wahr, was geschieht an diesem Tag, aber es geschieht an diesem Tag, in Anführungszeichen, etwas ganz Entscheidendes. Nämlich Gott gibt diesem Tag einen besonderen Segen, also seinen besonderen Zuspruch. Er heiligt diesen Tag, das heißt, er sondert ihn aus. Er sagt, dies ist mein Tag und es ist euer Tag. Ja, wir haben da dann später in der Bibel noch Hinweise darauf, die hier nicht enthalten sind. Ja. Dass wir wissen, dieser Tag war nicht nur eben, wie du sagst, da hat sich mal zur Ruhe gesetzt und hat sich so abgesondert und gesagt, ich will jetzt meine Ruhe haben, kommt mir nicht zu nahe. Sondern im Gegenteil, er will ja, dass diese heilige Zeit nicht nur seine ureigene Zeit ist, sondern auch die Zeit für den Menschen.
Und ich denke, eine grundlegende Funktion ist erstmal die etiologische, also die Frage, woher kommt denn das her? Es ist ja dann in der Bibel gesetzt und auch bei uns heute noch so, dass die Woche 7 Tage hat und immer einem Rhythmus folgt. Mhm. Und letztlich beantwortet dieser Text hier die Frage, wo kommt denn die 7-Tage-Woche her? Mhm. Die hat ja keinen Anhalt an Gestirnsbewegungen, genau. Oder so, wie der Tag oder wie der Monat oder das Jahr oder so. Ne? Gibt's ja nichts. Ne? Und Gott hat, also die einzige Antwort, die möglich ist, ist, Gott hat es so eingesetzt, dass die Woche eben nicht 10 oder nicht 5 Tage hat.
Sondern man hat es ja versucht in der Geschichte, ne? Mhm. Rhythmus, so 10 Tage, die Franzosen, die Russen haben es schon versucht, hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert.
Mhm. Also es ist eingeschrieben, eine Gesetzmäßigkeit sozusagen, die Gott hier gleich zu Beginn der Erschaffung der Erde festsetzt.
Mhm. Also ich würde schon in dem Zusammenhang dann so aufgreifen, also du hast den Aspekt des Menschen hineingebracht, also den Aspekt der Zuwendung Gottes an den Menschen. Und so erstmal so, was mir ein bisschen so hängen bleibt, weil ja der Mensch hier zumindest gar nicht mal in den Vordergrund textuell gestellt wird.
Richtig.
Ob es irgendwie so damit auf sich hat, auch zu uns Menschen, die wir uns ja sehr ernst nehmen und irgendwie als Mittelpunkt begreifen, so der ganzen Geschichte, ob hier so das Augenmerk gelenkt wird von der Schöpfung, aber auch von Menschen, du bist nicht der Mittelpunkt. Also die Vollendung geschieht nicht bei dir, sondern bei Gott, der ruht. Also im Anfang schafft Gott Himmel und die Erde. Und ich finde es bezeichnend, dass es dann in Vers 4, erst nachdem Gott geruht hat, es heißt, dies ist der Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Also am Anfang Gott und am Ende Gott. Und also die Schöpfung und der Mensch auf Gott hin geschaffen.
Ja.
Was auch immer dieses Ruhen bedeutet. So, wir haben ja ein paar Vorstellungen, der Künstler, der schaut, der in Relation tritt. Aber was auch immer es ist der Gott, der ruht, der in den Mittelpunkt gestellt wird. Mhm. Und nicht die Schöpfung oder der Mensch. Ja, könnte man sich auch die Fragen stellen, so als Menschen, die wir eher so auf uns zentriert sind, was bedeutet das?
Ja. Sehr wichtiger Gedanke. Es wird ja übernommen nochmal dieser Text in den 10 Geboten, 2. Mose 20. Mhm. Und da wird ab Vers 11 praktisch nochmal angeknüpft an die, den Bericht in 1. Mose 1 und 2.
Kann man ja gerade lesen. Ich glaube,
genau, gut. Es geht um den Sabbat, der hier auch erwähnt wird in den 10 Geboten. 2. Mose 20 und dort ab Vers 8. Da heißt es, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen, und jetzt kommt der Rückbezug, hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
Mhm.
Also hier haben wir nicht nur eine ethologische Funktion, also eine Beschreibung, wie was gewesen ist oder warum etwas so ist, sondern es ist eine ganz klare Aufforderung, dass aus dem Sabbatruhen Gottes auch die Aufforderung an die Menschen ergeht, das ebenfalls zu tun, diesen Tag zu heiligen und sich von der Arbeit zu enthalten.
Ich bin noch bei diesem Gedanken der Krone der Schöpfung. Worum geht's eigentlich? Also von der Struktur des Textes, des Schöpfungsberichts, ist es ganz klar, der Sabbat, der als Krone, wenn du so willst, obendrauf sitzt. Alle anderen Tage stehen in einem Rhythmus, in einer Beziehung zueinander, in einem Wiederholungsmuster. Der Sabbat bricht da völlig raus und beginnt was Neues oder sticht raus aus der Wiederholung. Ja, also von daher ist er was Neues. Davor läuft alles immer nach einem Muster ab Und dann kommt so, okay, das ist das, worum es geht. Das passt, das hat auch keinen Zweck, keine Entsprechung. Da wird nichts vorbereitet, da wird nichts gefüllt. Hier ist das, worum es geht oder so, das, worauf die Aufmerksamkeit gelenkt wird, auch des Lesers. Ja.
Und da stellt sich ja auch so die Frage, was bedeutet es für den Menschen, dass in der Schöpfungsgeschichte nicht er in den Mittelpunkt gestellt wird, sondern letztlich Gott. Ja? Mhm. Und was bedeutet es auch für uns Menschen, können wir die Frage stellen, dass davon die Rede ist, Gott schafft, es beginnt mit ihm und der Mensch am sechsten Tag schon, ja. Man kann schon sagen, es ist sein Schlusswerk, in Anführungsstrichen, nach seinem Bild, obendrein. Aber dann ruht Gott und das ist der heilige Tag, also dieses Augenmerk, das auf Gott gelenkt wird. Was bedeutet das für uns Menschen, ja, in Bezug darauf, wo wir uns einsortieren in der Welt, ja. Und da habe ich schon den Eindruck, dass also für mich dass dieser humanistische Gedanke, dass der Mensch der Dreh- und Angelpunkt ist und das Zentrum ist, hier in Frage gestellt wird. Ja, so.
Ja, ja, auch nein, in den Zehn Geboten. Also ja, ich meine, die sagen ja auch, auf der Welt, der Sinn der Welt, der Sinn des Lebens ist nicht das Tun, ja, weder bei Gott am Anfang, noch hier, sondern das worum es geht, ist die Gemeinschaft. Ja, also die Zeit mit dem Schöpfer, mit dem Geschöpf sozusagen. Ja. Also nicht ich stehe im Mittelpunkt und mein Streben und mein Wollen und meine Ziele, denn nach dem Gebot hier muss ich die alle beiseite tun. Ja. Das ist nicht effizient, also das, oder effektiv oder was auch immer. Ja? Also man könnte noch viel mehr rausholen aus der Woche. Mhm. Aber darum geht es ja gar nicht in der Schöpfung. Mhm. Zumindest nicht nach dem ursprünglichen Gedanken.
Und mir fällt auf, dass hier nicht in erster Linie von Ruhen die Rede ist. Also in diesem Gebot, in den 10 Geboten. Sondern gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Weil man könnte ja auch jetzt, was du gerade erwähnt hast, der Mensch ist der Fokus, dann könnte der Mensch ja sagen, ja klar, das ist toll. Mhm. Das hat Gott sich toll ausgedacht, ich habe einen Tag zum Ausruhen. Mhm. Arbeite ich nicht, da mache ich nichts, da kann ich die Beine hochlegen. Das kommt aber hier gar nicht vor. Es kommt zwar vor, du sollst nicht arbeiten, was ja auch eine ganz große Bedeutung hat, weil es bedeutet, ich gebe meine Unabhängigkeit, das heißt, dass ich für meinen eigenen Lebensunterhalt sorge, gebe ich an einem Tag der Woche auf, sondern begebe mich in die völlige Abhängigkeit von Gott, von dem, der alles geschaffen hat, von dem alles abhängig ist. Aber das, was im Vordergrund steht hier, ist, denk an den Sabbat, dass du ihn heiligst, so wie Gott ihn geheiligt hat. Und heilig heißt ja von der Wortbedeutung her, etwas ist ausgesondert, in einen besonderen Status versetzt. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann auch von dem Text zumindest nicht ableiten, es spielt eigentlich keine Rolle, welchen Tag du nimmst. Ja. Das Prinzip des Ruhens ist wichtig. Einmal die Woche solltest du dich ausruhen. Mhm. Ob das jetzt am Montag oder am Freitag ist, spielt keine Rolle.
Mhm. Weil dann wäre es ja ein Mittel zum Zweck. Also dann, ich glaube, es ist Herr Heschel auch, der die Geschichte erzählt, dass man versucht hat, was Philo von Alexandria, der versucht hat, den Römern oder Griechen zu erklären, der Sabbat ist doch super. Wir ruhen einen Tag, dann sind wir an den anderen Tagen viel fleißiger und haben viel mehr Kraft und so. Ja? Und da spricht er sich eigentlich entschieden dagegen aus. Nee. Dann wäre ja der Sabbat untergeordnet unter dem Rest der Woche. Es ist andersrum. Mhm. Ja. Mhm. Der Sabbat ist nicht für die anderen Tage da, sondern die anderen Tage für den Sabbat.
Ja, ja. Ja. Und da stellt sich dann die Frage, oder kommt der Gedanke auf, auch jetzt im Zusammenhang von diesem Gebot hier, wenn es heißt, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also Gott wird auch in den Fokus gestellt. Also, genau. Ja, also weniger der Aspekt des Menschen, der regeneriert, sage ich mal, sondern der Mensch, dem bewusst gemacht wird, Gott ist dein Schöpfer. Mhm. Gedenke Gott als deinen Schöpfer. Erkenne ihn an als deinen Schöpfer. Mhm. und finde deine Bestimmung in ihm. Also weniger dieser Effektivitätsgedanke, den du auch aussprichst. Ja? Du bist regeneriert, damit du umso härter arbeiten kannst in der Neuen, wo eher umgekehrt. Ja? Also nach 6 Tagen erkenne, er ist der Mittelpunkt. Mhm. Aber es stellt sich mir dann die Frage, was macht das aber wiederum mit den Menschen, wenn er das anerkennt? Gott, du bist der Schöpfer, du bist der Erhalter. Und hier werden ja auch alle Unterschiede aufgehoben, jetzt im 2. Buch Mose, bei diesem Gebot, beim Volk Israel, das aussieht, ja, Sohn, Tochter, Knecht, Magd, der Fremde, alle sollen den 7. Tag heilig halten und ruhen. Was macht es mit dem Menschen, wenn er in diese Ruhe versetzt wird oder wenn er den 7. Tag heiligt und gedenkt, dass Gott der Schöpfer ist und der Erhalter, von dem er stammt? Wenn sämtliche Unterschiede, die auch zwischen Menschen gemacht wird, hier im Grunde genommen auch irgendwo aufgelöst wird. Ja. Am 7. Tag ruhen alle. Also es hat etwas Konkretes, wie du sagst. Es ist nicht ein Prinzip, sondern es ist ein Tag, der begangen wird von Menschen, die gedenken, dass Gott der Schöpfer ist, jetzt in dem Zusammenhang. Und was macht das mit ihnen? Was macht das mit dem Menschen, der das begeht?
Ich finde es sehr interessant, was du erwähnst, diese Gleichstellung von allen. Ich finde, das kommt in 5. Mose noch mal sehr stark zum Ausdruck. Da gibt es ja die Wiederholung der Gebote, 5. Mose Kapitel 5. Und da wird eine andere Begründung gegeben, die aber eng verknüpft ist mit dem, was du gerade gesagt hast. Da heißt es hier in Vers 15, also das Gebot beginnt schon in Vers 12, 5. Mose 5, Vers 15, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Worum geht's hier? Es geht offensichtlich darum, dass die Israeliten erinnert werden sollten, gerade am Sabbat, dass Gott nicht nur der Schöpfer ist, sondern auch derjenige, der die Menschen erlöst. Denn sie sind ja jetzt nach der Schöpfung leider in eine Zeit hineingekommen, wo die Schöpfung auch zerstört wird, wo Knechtschaft der Sünde da ist. Ja, Ägypten steht praktisch als Symbol für diese Knechtschaft, Volk Israel in Ägypten. Sie konnten dort den Sabbat nicht halten. Ja, sie wurden gezwungen, von den Ägyptern zu arbeiten, wahrscheinlich 7 Tage die Woche durch. Mhm. Und dann holt Gott sie raus und sagt dann am Ende ihrer Wüstenwanderung, wenn ihr den Sabbat haltet, denkt daran, ich bin auch derjenige, der euch erlöst. Und das finde ich ganz interessant. Das stellt wieder alle Menschen auf eine Stufe. Wir sind alle erlösungsbedürftig.
Also das finde ich sehr, sehr spannend. Auch, dass sich, wie du sagst, die Begründung wandelt. Also nach dem Auszug werden sie daran erinnert, dass Gott ihr Schöpfer ist. Ja. Deshalb sollen sie ruhen. Dieser Aspekt wird hervorgehoben. Mhm. Auch die Unterschiede aufgehoben zwischen ihnen und den Knechten oder den Fremden. Genau. Und hier wird bei der Wiederholung der 10 Gebote, wo wir eigentlich erwarten würden, das wird wortwörtlich wiederholt. Ja? Mhm. Denn es sind ja die 10 Gebote. Und so.
Und bei den anderen ist es auch so.
Ist das auch so? Bei allen anderen Geboten ist das auch so, dass sie wiederholt werden. Aber hier wieder eine Wandlung gemacht, eine Anpassung. Nach den Jahren, wo sie unterwegs waren, verbunden mit diesem Aspekt der Befreiung, die sie erlebt haben.
Aber diese Befreiung hat eben nicht nur eine vertikale Komponente, also Gott Mensch, sondern auch eine horizontale. Dein Sklave soll ruhen. Und hier bricht sich, glaube ich, in den 10 Geboten so der Bereich. Also die ersten Gebote sind ja stark auf die Beziehung von Mensch zu Gott ausgerichtet. Und die letzten Gebote dann stark auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und hier im Sabbatgebot hast du beides. Da hast du sowohl die Beziehung Gott-Mensch, die Ruhe, ne? Und das Erinnern und das Gedenken an die Schöpfung, aber auch der soziale Aspekt, den anderen nicht auszubeuten, auch dem Angestellten, dem Sklaven oder dem Haustier und so weiter seine Ruhe oder den Arbeitstieren seine Ruhe zu gönnen. Ja. Das ist, denke ich, ein wichtiger sozialethischer Aspekt auch im Sabbat.
Es ist spannend. Also nicht nur die individuelle Ebene, sondern auch die kollektive Ebene. Ja. Also alle sind auf derselben Stufe, Verantwortung übernehmen für den anderen. Und ich sag mal, wenn ich hart arbeite die ganze Woche, da oder wenn ich Sklave bin oder Mensch, es macht das schon was aus. Also in Bezug auf mein Verständnis, wenn ich dann ruhe am siebten Tag, also unterm Strich regeneriere ich mich, aber es wird aufgezeigt, wir sind alle gleich vor Gott sozusagen. Ja. Also Gott ist unser Schöpfer und Gott ist auch unser Befreier.
Und Gott hat eben diesen, wie Heschel es ausdrückt, diesen Palast der Zeit geschaffen, damit wir uns auch einander zuwenden können. Denn ich meine, wir erleben das ja im Alltag. Wir haben zu tun, wir haben sehr viele Projekte und Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Wir müssen unseren Lebensunterhalt verdienen, Familie ernähren und so weiter. Aber an diesem einen Tag sind wir tatsächlich unter der Erlaubnis Gottes, sage ich mal, das mal sein zu lassen und uns Gott zuzuwenden, aber auch einander uns zuzuwenden. Mhm. Und darin liegt ein ganz großer Gewinn dieses Tages, dieses Palastes in der Zeit. Mhm.
Dann greifen wir doch das auf, weil auch wegen dieser menschlichen Dimension und des sich Zeitnehmens und machen einen großen Sprung in das Neue Testament, denn da kommt eine Aussage, die irritierend wirkt und für mich zumindest, wo ich versuche, das unter einen Hut zu bringen mit dem Gelesenen, zwar im Neuen Testament, genau, ein Text, der euch bestimmt bekannt ist, im Markus Kapitel 2. Also wir sind bei Jesus und seinen Jüngern, die unterwegs sind, Vers 27 und 28, aber so vielleicht ein paar Worte. Also im Vorfeld, er ist unterwegs mit seinen Jüngern und die fangen an, Ähren abzupflücken und davon zu essen. Dann sind die religiösen Führer sauer drauf und sagen, das dürfen sie doch nicht am Sabbat
machen. Das ist Arbeit, ne?
Das ist Arbeit, das geht nicht. Und Jesus erzählt eine Geschichte, wo David im Alten Testament, auch weil er Hunger hatte, heiliges Brot vom Heiligtum isst. Und das hat doch, das war doch nicht schlimm. Und er kommt dann zu dieser Aussage, über die ich nachdenke oder wo ich die Frage habe, wo er sagt, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen, damit ist er gemeint, Herr auch des Sabbats. Und für mich stellt sich hier die Frage, also in der Schöpfungsgeschichte, wo ich den Eindruck habe, Gott steht im Mittelpunkt, ja, so weniger der Mensch, ja, oder auch bei den Geboten, Gott ist der Schöpfer, gedenke dessen, oder Gott hat dich befreit, ja, gedenke dessen. Kann es sein, dass Jesus das hier umkehrt, also wo er sagt, der Sabbat, also nicht der Mensch ist für den Sabbat gemacht worden, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht worden, soll dem Menschen dienen. Wird hier nicht der Mensch jetzt in den Mittelpunkt gestellt? Also was macht ihr mit diesem Text oder was machen wir mit diesem Text?
Der Abschnitt ist ja sehr, sehr interessant. Schön, dass du den rausgesucht hast. Vor allem die Begründung Jesu finde ich ja sehr, sehr spannend. Also er nimmt praktisch eine Begebenheit aus dem Alten Testament, wo eine offensichtliche kultische Vorschrift übertreten worden ist, ja, und sagt, naja, das war damals so und jetzt können wir es auch wieder, in meinen Worten jetzt, können wir es ja, ist ja nicht so schlimm, können wir auch wieder machen. Ne? Also man könnte da jetzt einen relativistischen Ansatz draus lesen und sagen, ja, du, wenn du Not hast, kannst du es eben so oder so umformen, wie es zu deinen Bedürfnissen
passt. Weil der Mensch ist ja im Fokus.
Genau, der Mensch ist ja im Fokus. Die Bedürfnisse des Menschen sind im Fokus und deswegen.
Du hast Hunger, dann
Vorschriften hin und her, du kannst es entsprechend flexibel auslegen.
Ja, genau. Ne?
Das finde ich, also wie deutet ihr das? Das finde ich eine sehr spannende Frage.
Jetzt dachte ich, du hättest die Antwort.
Ich habe auch gewartet auf die.
Genau, ich dachte, jetzt kommt die Pointe.
Ich bin noch im Prozess des Gedankens. Aber ich finde, er macht das ja nicht ohne Grund, dass er diese Geschichte auswählt aus dem aus dem Alten Testament. Es gibt ja noch andere Geschichten, zum Beispiel eine aus dem fünften Büchern Mose, wo jemand gesteinigt wurde, weil er den Sabbat übertreten hat, weil er Feuerholz gesammelt hat. Wahrscheinlich, um sich auch Nahrung zuzubereiten. Ja? Also, warum wählt Jesus genau das Beispiel aus?
Ja, so ein erster Gedanke vielleicht, der mir kommt, ist, dass er natürlich sich in einem gewissen Kontext bewegt. Also, findet in der Gesellschaft, im Judentum damals, ein gewisses Verständnis vom Sabbat vor. Und das war von allem, was man so liest im Neuen Testament, schon unterschiedlich zu dem, was wir jetzt im ersten Mosebuch gelesen haben und was wir auch in den 10 Geboten so rausgearbeitet haben, wo es ja schon sehr stark darum ging, dem Buchstaben nach gewisse Regeln zu beachten. Also da ging es nicht mehr um Beziehung, da ging es nicht mehr in erster Linie, das ist der Eindruck, den man gewinnt, um Zeit mit Gott oder so. Ja, da ging es nicht mal mehr um Erholung und Ausruhen. Also die waren nicht mal mehr bei dem Effektivitätsgedanken, den wir ja schon als falsch abgetan haben, sondern da war es wirklich so, mach das alles ganz genau richtig, damit du sozusagen dir dadurch Gott wohlstimmst oder wie auch immer. Damit Gott zufrieden ist. Ja. Also sprich der Sabbat als Prüfstein oder so vielleicht. Ne? Oder als Aufgabe, als Test, als
Auftrag. Da galt nicht unter den Juden damals auch die Rede, wenn wir nur einen Sabbat perfekt halten, dann wird der Messias kommen, so ungefähr. Also unter diesem Eindruck waren sie ja sehr stark. Ja? Wir sind ins Exil geführt worden, weil wir die Gebote nicht richtig gehalten haben. Und jetzt müssen wir sie richtig halten.
Aber du wolltest ja da eine Begründung ableiten, ne, aus
dieser Genau, eben. Also das ist diese Sicht, die er vorfindet, und da setzt er jetzt einen Gegenpol. Ja, ich weiß nicht, ob man daraus jetzt ableiten sollte, alles, was der Mensch am Sabbat tun will, weil es ja für den Menschen da ist, ist gut. Aber zumindest kann man sagen, der Sabbat wurde nicht geschaffen, damit der Mensch sich an ihm abarbeitet, sondern der Sabbat wurde geschaffen, damit der Mensch Mensch sein kann oder so. Also jetzt, wenn man in den Schöpfungsbericht reinschaut, dann wird der Mensch geschaffen und am nächsten Tag diese Begegnung, diese Ruhe, dieser Raum, der sich öffnet fürs Leben. So, ja. Und das, glaube ich, ist schon, also er hat ja da schon eine Extremposition, die er irgendwie zurechtrücken will, glaube ich, an der Stelle.
Und ich finde, hier kommt, wir haben ja das Wort Achtsamkeit, das ja heute sehr populär ist. Ich würde sagen, hier treffen wir einen achtsamen Jesus, einen achtsamen Gott. Denn er sagt ja hier, habt ihr nie gelesen, Vers 25, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte. Und da haben wir jetzt die Parallele. Ich glaube, deshalb wählt er genau diese Geschichte, weil seine Jünger haben Ähren gerauft, doch nicht einfach aus Spaß an der Freude, sondern weil sie offensichtlich Hunger hatten in dem Moment.
Auch nicht um Vorräte anzulegen.
Nicht um Vorräte anzulegen, nein. Und das war ja bei David auch so. Der hat ja nicht gesagt, ich gehe jetzt ins Heiligtum, damit ich mal die Schaubrote, die brauchen die eh nicht. Ne? Sondern er war in Not und die Leute, die bei ihm waren, hatten alle Hunger und er fühlte sich verantwortlich für sie. Und dann geht er eben ins Heiligtum und holt die Brote, die eigentlich nur die Priester essen durften. Das war festgelegt von den kultischen Gesetzen her. Und das finde ich halt etwas sehr Besonderes. Gott achtet auch auf die Not des Menschen. Und diese Not ist in dem Fall wichtiger als ein kultisches Gesetz.
Das heißt, die Bedürfnisse des Menschen spielen schon eine Rolle.
Ja.
Also man kann nicht sagen, Gott steht im Mittelpunkt, was ja ist ja so, ne? Und der Mensch zählt gar nichts mehr, sondern die Bedürfnisse des Menschen haben schon eine Funktion. Ne? Diese Aussage, die du gerade getroffen hast, die Not des Menschen zählt mehr als ein kultisches Gebot. Ist ja auch eine sehr spannende. Man könnte es ja auch anders verstehen. Ja.
Dass der Sabbat ein kultisches Gebot ist?
Ja, aber man kann das jetzt relativistisch ausdeuten. Ne. Vielleicht hilft es auch noch, wenn man sich überlegt, dass unser Gesetzesverständnis und damit auch vielleicht das Verständnis vom Sabbat sehr natürlich auch von unserem Regelverständnis, unserem modernen Regelverständnis abgeleitet ist. Wir haben ja so das Gesetzesrecht. Ja?
Wir wollen es richtig machen.
Ja, und wir haben bei uns in der westlichen Welt, in Deutschland, so gibt es das Gesetzesrecht. Das heißt, es muss alles, was Recht ist, muss auch normiert so formuliert sein. Ja? Also wenn es nicht drinsteht, dann gibt es auch keinen Gesetzesbruch und dann ist es auch nicht geregelt. Also es muss also alles, was möglich ist und was gesetzeskonform ist, muss auch exakt so festgeschrieben sein. Deswegen gibt es ja bei uns in Deutschland eine Fülle, meterweise, regalweise Bücher über Gesetze. Wenn man die alle zusammenfassen würde oder Papierform bringt, dann ist das sehr, sehr viel. Dagegen ist die biblische Gesetzgebung recht knapp. Also 10 Gebote sind sehr, sehr knapp. Ich habe das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem Gesetzesrechtsverständnis, alles muss vorher festgelegt sein, ins Detail festgelegt sein, und diesem was auch früher oder in der Antike vielleicht vorherrschend war, dem Präzedenzfall oder dem Prinzipienrecht. Das heißt, da werden bestimmte Fälle geregelt, die löst man so und so, oder es gibt bestimmte Prinzipien, die sind so und so und so, aber die beschreiben nicht alles. Und die sind auch nicht 1:1 100% auf alles und jedes anwendbar. Sondern ich muss das nehmen als Beispiel, als Prinzip und muss den Geist dessen anwenden auf verschiedene Umstände, die aber nicht alle festgeschrieben sind von vornherein.
Und genau an der Stelle kommt jetzt eine wichtige Aussage von Jesus dazu, nämlich der letzte Vers. So ist der Menschensohn ein Herr über den Sabbat. Was will Jesus damit sagen? Ich glaube, er will damit eine ganz wichtige Aussage treffen. Nicht dem Menschen ist überlassen, zu richten und zu entscheiden, was gesetzeskonform ist und was nicht, sondern der oberste Richter. Menschensohn ist im jüdischen Verständnis ganz klar abhängig von Daniel 7, Vers 13, wo der Menschensohn tatsächlich erscheint. Ihm wird das Gericht übergeben. Das ist die einzige Selbstbezeichnung, die Jesus für sich verwendet. Ich bin der Menschensohn und er ist der Richter. Er ist der Richter der Welt. Das heißt, er will hier sagen, ich richte über das, was am Sabbat geschieht und was richtig und was falsch ist. Ihr habt nicht das Recht dazu.
Und dann wäre es in dem Sinne der Unterscheidung kein Sabbatbruch, den die Jünger da gemacht haben, sondern es ist eine andere Anwendung sozusagen des Sabbatgedankens, die Jesus hier macht.
Ja. Genau. Also es ist ja auch bezeichnend, also direkt danach wird die Geschichte erzählt, wie Jesus dann in die Synagoge geht und einen Menschen mit verdorrter Hand in den Mittelpunkt stellt und die Pharisäer wiederum aufbauen, heilt er ihn am Sabbat oder nicht. Und dann heißt es, ist eigentlich sehr, sehr traurig, wie es hier formuliert ist, Vers 5, und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Ja. Also er ist entrüstet darüber, dass diesen Menschen wichtiger ist, jetzt wieder, ob er heilt oder nicht, weil sie das auch für ein Werk halten, weil das ist für sie wichtiger als das Schicksal dieses Menschen, der leidet. Und er ist traurig, dass sie das nicht sehen, dass sie den Menschen oder die Situation, könnten wir sagen, aus dem Blick verlieren und dann heilt er diesen Menschen. Und er stellt sich mir die Frage, in diesem Zusammenhang, geht es Jesus vielleicht darum, dem Leben zu dienen. Also die Jünger haben Hunger, sie essen. Wenn man jetzt sklavisch an ein Gesetz denkt, könnten sie sagen, geht nicht oder so. Es sind ja auch eher Überlieferungen. Ja. Aber es dient in dieser Situation dem Leben. Und das ist wichtig. Oder auch in dieser Situation, auch wenn es nicht akut ist, man kann ja sagen, er kann ihn noch am nächsten Tag jetzt heilen oder so, ist ja kein Weltuntergang. Genau. Aber trotzdem macht Jesus in dieser Situation den Punkt, dass Gott dafür da ist, dass Leben gedeiht, dass Menschen geheilt, befreit, gerettet werden. In einer Situation, wie du vorhin gesagt hast, Sven, das aus dem Augenmerk verschwunden ist. Ja? Also dass sie die Menschen vielleicht zu sehr mit ihren Gesetzen oder mit all den Geboten, die sie damit zusammenbringen, beschäftigt sind, was auch irgendwie seinen Sinn gehabt haben mag, aber es zu einer Sinnentleerung geführt hat, dass ihnen das wichtiger wird als das, worauf eigentlich der siebte Tag hinweisen möchte, das Leben gedeiht, dass Menschen geheilt werden, vorankommen.
Das ist ja genau das Erschütternde in dieser Geschichte. Ja. Ja. Ich meine, er wird ja zornig über das, was in Vers 4 passiert. Er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Er ist zornig über ihr Schweigen. Und das zeigt ja, Religiosität kann mich tatsächlich dahin bringen, dass ich den eigentlichen Sinn dessen, was Gott will, überhaupt nicht mehr erkennen. Ich völlig daran vorbeigehe. Aber, und das Schlimme ist, dass das Verführerische daran ist, meine eigene Religiosität gibt mir aber den Eindruck, dass ich genau richtig auf der Linie Gottes bin. Ja. Denn das will er ja, das hat er ja geboten. Du sollst am Sabbat ruhen, sollst nichts tun.
Und das Beängstigende ist ja dann dabei, dass man gerade an die Essenz der Religiosität vorbeigeht, für die man meint, so aufzustehen. Denn die Essenz des Sabbats ist ja, dass Mensch gedeiht, Heilung passiert, vorankommt. Also weniger auch, da bin ich wieder bei dir, Jens, persönlich, weniger eine Relativierung des Sabbats, sondern eine Aufwertung des Sabbats. Ja. Ja, im Sinne von, es geht darum, dass Leben gedeiht. Also, das heißt, aus dem Text kann man weniger draus machen, Also das heißt, ich kann jetzt tun und lassen, was ich möchte. Manch einer kann sich auch so denken, ja. Das heißt, ich entscheide so für mich, je nachdem, ob, was ich am Sabbat tue oder nicht. Es geht weniger um das, sondern hat man vor Augen, was es beim, worum es beim Sabbat geht.
Und das Fürchterliche ist, Sie haben Jesus ausgegrenzt. Sie haben Jesus ausgegrenzt. Die Leute, die tatsächlich auf den wahren Sinn des Sabbats zu sprechen kommen wollen, auf den wahren Sinn des Glaubens, werden ausgegrenzt. So wie Jesus.
Das ist beängstigend.
Ja. Und ich würde das gerne ergänzen, was du gesagt hast. Also was Leben, was dem Leben dient und der Verherrlichung Gottes. Mhm. Also wie gesagt, diese vertikale Komponente und die horizontale. Die gehören eigentlich beide zusammen. Ich finde übrigens den Gedanken auch bei dem Beispiel, das Jesus hier nimmt, also diese alttestamentliche Geschichte mit David und den Schauboten, die finden wir ja in 1. Samuel Kapitel 20. Mhm. Und beziehungsweise 21 ist das, wo er dann zu den Priestern kommt, nach Nob, er ist auf der Flucht. Ja. Und der Priester, der Hohepriester sagt ihm hier nicht einfach, ah ja gut, das Brot kannst du haben, das ist zwar heilig, aber ist eh wurscht, ja, du bist in der Notlage, passt schon. Ne? Er sagt hier was ganz Interessantes, er sagt, wenn die Leute sich nur der Frau enthalten haben, also die heiligen Brote sollten auch nicht in einem Zustand der Unreinheit, der kultischen Unreinheit, die damals ja noch sehr, sehr stark eine Rolle gespielt hat im alten Israel, eingenommen werden. Ja? Also der Priester hat hier schon sowohl die Notlage der Menschen im Blick von David als hungernden Flüchtling, aber auch die Heiligkeit dessen, was damit ausgedrückt wird. Also nimmt das Prinzip der Heiligkeit der Brote und sagt, das ist kein gewöhnliches Brot, das ist heiliges Brot. Ja. Und deswegen müsst ihr als Konsumenten auch heilig sein, ja? Also nicht unrein. Ja? Das war ihm schon wichtig und versucht, beides zusammenzubringen. Die vertikale Komponente, die Heiligkeit gegenüber Gott, aber auch die Notlage der Menschen und so hier zu helfen.
Ich meine, vielleicht wäre es doch nochmal wichtig festzuhalten, ganz am Anfang im Schöpfungsbericht gibt es kein Sabbatgebot. Das war gar nicht notwendig. Ja? Also das Gebot kommt ja erst nach dem Sündenfall. Also nachdem dieses Leben, diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch getrennt wird. Da wird es nötig, einen Rahmen zu schaffen, um das zumindest stückweise wiederherzustellen im Sabbat. Ja? Der Zweck ist aber immer, das Mensch Leben mit Gott erlebt an diesem Tag. Also die Gebote, also ich meine, die haben wir gelesen, was man alles nicht machen soll. Ja? Der Zweck ist nicht, dass man das nicht macht. Sonst wäre es ja gleich am Anfang erwähnt worden, sondern der Zweck der Gebote kam später, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist, weil der Mensch vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was gut für ihn ist. Ja? Und deswegen setzt Gott so einen Rahmen. Und wenn man sich an den hält, dann erlebt man auch eine Befreiung, obwohl es paradox ist, dass ein Gesetz, ein Gebot, eine Einschränkung befreit. Ja? Und das, glaube ich, ist hier verloren gegangen. Hier wurde der Raum, der geschaffen werden soll durch die Gebote, für mehr, wurde zum Eigentlichen. Es ging gar nicht mehr um das Mehr, was man drin erlebt, sondern es ging nur noch, den Raum möglichst klar abzugrenzen. Ja, aber in Ausnahmesituationen kann es halt sein, dass das Mehr auch möglich ist anders oder mit Kompromissen oder so. Ja.
Beziehungsweise mit der Frage, was dient in dieser Situation dem Leben? Was bringt
dem Ziel,
einem
dem Sinn.
Was dient dem Ziel? Was, aber wohlgemerkt in dieser Situation, nämlich da ist Missbrauch, da ist Entfremdung, kann auch sein, dass es einen gewissen pädagogischen Effekt hat von Jesus, weil er bewusst überreizt, um etwas deutlich zu machen, um wieder zum eigentlichen Sinn hinzuführen. Denn ich finde, und da würde ich gerne schon auch, dass wir so ins Gespräch darüber kommen, es ist ja interessant, dass der siebte Tag weniger ein Prinzip ist, sondern es ist ja etwas, was sich Woche für Woche wiederholt. Dieser Tag kommt, der wird begangen. Und das Ruhen ist auch nicht nur ein geistiger Akt, sondern von der Arbeit ruhen tatsächlich Menschen. Und wir stellen uns vor, wenn Gott in den Vordergrund gestellt wird, als der Schöpfer, der den Tag gesegnet und geheiligt hat, dass das auch mit dieser Komponente der Anbetung zusammenhängt. Menschen erkennen Gott an, beten an, kehren ihn in dieser Ruhe ein, nicht nur als Prinzip, sondern als ein Tag, der immer wieder wiederkehrt. Und da ist für mich die Frage, einmal, wie wird dieser Ruhe begangen, der ganzheitlich ist. Richtig verstanden ist das ja nicht nur ein geistiges Verstehen von Ruhen, sondern es umfasst ja den ganzen Menschen. Der macht ja nicht sein Tageswerk. Ja. Und wie ich empfinde, damit erkennt er auch an, Gott ist mein Schöpfer, er hält mich am Leben. Also es gibt auch die geistliche Bedeutung des tatsächlichen Ruhenlassens, der täglichen Arbeit. Mhm. Also in dem physischen Akt des Ruhens ist da auch Anbetung und Anerkennung, Gott ist Schöpfer, Gott ist Befreier.
Aber es ist nicht nur Bettruhe gemeint, ne?
Es ist eben nicht nur Bettruhe gemeint, aber das ist also, es gibt diesen Tag, der ist gesegnet, der ist geheiligt. Und in ihn tritt der Mensch und ruht. Und da ist die Frage, was ist das für eine Kunst des Ruhens? Oder wie ruht man wahrhaftig? Denn diese Leute haben jetzt auch nicht gearbeitet in dem Fall, aber sie hatten keine Ruhe, sie haben Mordgedanken gehabt. Wie schalten sie jetzt Jesus aus oder so? Und jetzt so für uns, die wir auch machen und wir müssen auch arbeiten und schaffen, um leben zu können, da ist ja dieser Zusammenhang da. Wie kann uns dieser siebte Tag dienen, dass wir ruhen? Oder wie geschieht dieses innerliche und äußerliche Ruhen am siebten Tag? Das Anerkennen, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Erhalter, Gott ist der Befreier. Und da wird es für mich zu einer persönlichen existenziellen Frage, die mir zeigt, ruhe ich wirklich am siebten Tag? Ja. Oder also kann ich wirklich in ihm mich aufgehoben wissen, ganzheitlich? Ja.
Also wie erlebt ihr das? Ich traue mich gerade nicht so vom, das ist jetzt kein grüner Tisch, aber ihr wisst, was ich meine, also vom grünen Tisch her schlau daherzureden. Ich muss für mich selber bekennen, ist immer noch ein Lernprozess. Ja, wie, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja, wie ruhe ich ganzheitlich aus? Was heißt das, einen besonderen Segen, der auf diesen Tag und auf keinen anderen gelegt wurde? Ja, ich kann mir jetzt nicht einen Wochentag aussuchen, sondern das ist ein Segen, der auf diesen Tag, auf diese 24 Stunden gelegt wurde, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Wie erlebe ich tatsächlich diesen Segen, auch in dem Sinne, dass ich es nicht nur für mich in Anspruch nehme, ja, mir geht es jetzt gut, sondern dass ich ähnlich wie Gott ja auch nicht nur an sich gedacht hat, ich auch an andere Menschen denke. Wie kann ich den Segen teilen mit ihnen? Aber es ist ein also ich erlebe es als Lernprozess. Ich würde nicht sagen, ja. Und wir sind natürlich immer geneigt, genauso wie die Pharisäer damals, genaue Regeln aufzustellen. Ja. Da fühlen wir Menschen uns einfach sicher. Ja, am liebsten, ich habe schon Leute gehabt, die gesagt haben, gib mir doch eine Liste. Ja, was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Und dann stellen wir fest, die Liste ändert sich, je nach Kultur und nach Zeit, historisch. Ja. Vor 50 Jahren waren Sachen noch überhaupt nicht erlaubt, wo man heute erlebt, das machen Leute am Sabbat, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt keinen Katalog, es kann keinen Katalog geben. Sondern es ist eine persönliche Begegnung zwischen mir und Gott. Und wie gesagt, Gott will mir da auch in einem Lernprozess helfen. Dass ich das immer
du nennst das Prozess, denn in der Tat, so physisch ruhen kann leichter sein als geistig ruhen. Ja, also man kann den Sabbat, den siebten Tag begehen, aber nicht zur Ruhe finden, obwohl man jetzt tatsächlich nichts macht oder nicht das tägliche Werk macht. Aber wiederum, das würde ich schon auch irgendwie so betonen, so für mich, ist dieser Aspekt des physischen Ruhens ein sehr wichtiger Aspekt. Also wenn der Tag, der von Gott gesegnet und geheiligt ist, da ist, ungeachtet meines Tuns, bin ich ja aufgehoben. Also es ist ja weniger ein Gebot, sondern sogar ein Raum, der da ist, der mich umgibt, bei dem ich weiß, Gott ist mein Schöpfer, Gott ist der Erhalter, egal was ich tue. Nun, wenn ich den ganzheitlich begehe, kann ich auch mehr davon haben. Also das heißt, das Lassen der täglichen Arbeit ist auch ein physischer Akt, der mir helfen kann, die geistige Ruhe mehr zu erfahren. Ja, also wenn ich hin und her werkle, kann der Geist nicht zur Ruhe kommen. Also das heißt, das Anerkennen, also das Ruhenlassen ist auch eine Anerkennung. Gott, du hältst mich am Leben, nicht meine Arbeit. Ja. Mhm. Fällt uns schwer, ja, genau, loszulassen, also physische Ebene. Von daher finde ich, ist nicht hilfreich, wenn man sagt, ja, ich kann das und jenes machen, es geht ja nur um den Aufwand oder wenn es weniger aufwendig ist, kann ich das und jenes erledigen und so. Weil ich glaube, dass das physische Ruhen auch ein geistlicher Akt des Anerkennens ist, dass Gott hilft, aber damit es nicht zu regeln wird, ist es wichtig, dass das mit diesem geistigen Verstehen einhergeht, worum es geht. Also ja, Gott klar anzuerkennen als Schöpfer. Und da möchte ich gerne in dieser Runde die Frage stellen, jetzt der Sabbat als Tag und nicht als Prinzip. Du hast da vorhin angedeutet, nicht irgendwie ein Tag. Also da würde ich die Frage stellen, kann man nicht einen Tag nehmen und sagen, okay, es geht ja um das Begreifen, dass Gott Schöpfer ist und das Begehen, und auch in der Christenheit sind wir uns ja auch dessen bewusst, dass nicht der Sabbat, also Samstag, wie es jetzt in der Schöpfungs-, aber auch später in der jüdischen Tradition ist, der Samstag als Gedenktag der Schöpfung gefeiert wird, sondern dass sich die Kirchengeschichte dahingehend entwickelt hat, dass der Sonntag als Feiertag für viele christliche Schwestern und Brüder so steht, sozusagen zum Gedenken an die Auferstehung. Und andere sagen wiederum, ja, ob es jetzt Samstag ist oder Sonntag, geht es nicht darum, dass ich einen Tag habe, in dem ich das begehe. Wie seht ihr das? Ja? Denn wir sind ja auch Teil eines Denkens, die wir sagen, am Samstag, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, Freitag bis Samstag. Wie seht ihr das?
Also du hast ja schon gerade erwähnt, die Begründungen oder die christliche Kirche ist mit dem Sabbat unterschiedlich umgegangen. Ja? Mhm. In der Regel, viele christliche Kirchen haben ja die Vorstellung, dass die moralischen Gebote, also die 10 Gebote vor allem, dass die noch weiterhin ihre Gültigkeit haben, ne? Auf ihrem christlichen Kirchenbereich. Aber mit dem Sabbat, da ist man unterschiedlich umgegangen. Ne? Die einen sagen, es hat sich verlagert von Sabbat auf Samstag auf den Sonntag, und wir müssen den Sonntag eben genauso
durch
halten.
Durch die Auferstehung Jesu war die Begründung.
Durch die Auferstehung Jesu zum Beispiel, genau. Ja, oder durch die ersten Christen, die eben diesen Tag gefeiert haben und so. Und wir müssen den aber genauso halten. Die Regeln für den Sabbat gelten jetzt auch für den Sonntag. Ja, das gibt es auch. Oder eben die Variante, die du gerade auch genannt hast, der Tag ist jetzt völlig egal, es geht ums Prinzip. Ja. Und ich kann auch mal jeden Tag eigentlich in Gott ruhen. Oder wenn ich eben diese Verbindung mit Gott habe, dann ist das egal. Ja, brauche ich nicht einen speziellen Tag halten oder so. Ne?
Da hat man auch Ruhe, man hat Pause und so.
Ja, das Sabbatprinzip.
Und man versucht, Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Oder der andere macht das dann am Sonntag. Ja. Da geht man in die Kirche. Viele Leute lassen auch die tägliche Arbeit ruhen. Und Adventisten oder andere Christen, es gibt auch einige, sagen, das machen wir am Samstag. Mhm.
Also ich denke, dass es in jedem Fall positiv und segensreich ist, an irgendeinem Tag sich Zeit für Gott, fürs Gebet, für Gemeinschaft zu nehmen. Viele der positiven Aspekte des Sabbats, denke ich, lassen sich auch erleben an anderen Tagen, wo ich für mich dann so halt Fragezeichen bekomme, und ich meine, wir haben ja an dem Tisch hier auch schon mal über Segen gesprochen, ist halt, was ist mit dieser göttlichen Komponente an dem Tag? Ja, also wenn Gott diesen Tag segnet, was immer das heißt, wie immer sich das auswirkt, ist es dann etwas, was ich einfach mitnehmen kann auf einen anderen Tag sozusagen? Ja, oder ist es etwas, eine Dimension, eine zusätzliche Dimension, die einfach hier wirklich mit einem Palast oder Tempel in der Zeit, wie es Heschel nennt, zusammenhängt. So wie wenn ich eine Feier mache, aber an einem anderen Tag, als der Gast kommt, mit dem ich feiere. So, ja? Also es ist vielleicht ein bisschen platt ausgedrückt, aber das ist für mich so ein Fragezeichen, wo ich für mich denke, ja, es ist ja eben nicht nur mein Handeln, sondern es ist ja ein Beziehungstag, Und wo Begegnung mit Gott stattfinden soll. Natürlich kann ich Gott jedem Tag, an jedem Tag begegnen, aber er hat hier irgendwas gemacht, geheiligt, gesegnet. Mhm.
Ja. Und da kommt ja das rein, was du am Anfang gesagt hast, dass eben der Mensch sich nicht in den Mittelpunkt stellen soll, sondern Gott im Mittelpunkt steht. Und wenn ich mir raussuche, was für ein Tag jetzt gut ist, bin ich ja wieder im Mittelpunkt. Ich bestimme dann. Ja?
Ich meine, wir rationalisieren ja vieles. Ja. Und an der Stelle ist halt die Frage, ist das berechtigt zu rationalisieren? Ja, zu sagen, es ist ein Prinzip und ich kann es auf jeden anderen Tag übertragen. Oder hat es nicht etwas mit dem Respekt vor Gott zu tun? Dass ich den Schöpfer und den Erlöser, jetzt nach 2. Mose 20 und 5. Mose 5, tatsächlich achte in dem, was er getan hat, in dem, was er sagt. Dass ich das ernst nehme. Und ganz schlicht und einfach, ohne jetzt groß zu philosophieren oder zu rationalisieren, sagen, okay, ich achte Gott so sehr, dass ich einfach das mache, was er sagt. Ich vertraue ihm, dass er sich was dabei gedacht hat. Und ich finde keinen Anhaltspunkt, das ist ganz wichtig, keinen Anhaltspunkt in der Bibel, dass ich hier rationalisieren sollte.
Das, was du ansprichst, ist ja durchaus der Aspekt des Gebots. Mhm. Gott hat uns ein Gebot gegeben, das ist in den 10 Geboten verankert, nimmt auch Rückkopplung auf die Schöpfungsgeschichte, dass wir auch nicht ohne weiteres sagen können, jetzt der Sabbat hat jetzt nur mit dem speziellen jüdischen Volk zu tun. Mhm. Ja, also, wir machen es ja bei den 10 Geboten, nehmen wir sie universell auf und manche sagen aber beim Sabbat, es geht um das jüdische Volk, aber nein, es geht um die Schöpfungsgeschichte, da geht es um den Menschen sozusagen, daran wird angeknüpft und Gott segnet nicht ein Prinzip, sondern er segnet einen Tag, also als solches ist das ein Gebot und es gibt kein biblisches Gebot, einen anderen Tag zu heiligen als den 7. Tag, aber es gibt das Gebot, den 7. Tag zu heiligen, also zu die Frage dessen, richte ich mich nach dem, was Gott in der Geschichte, im Alten und auch im Neuen Testament wird es auch ausgeführt von Jesus und den Jüngern, richte ich mich danach aus oder nach einem menschlichen Gebot, das auch im Laufe der Zeit auch durchaus aus verschiedenen Gründen entstanden ist. Aber für mich nochmal die weitere Dimension, die finde ich in der Tat sehr spannend und ich wünschte, wir hätten auch mehr Zeit, uns darüber auszutauschen, ist die Ebene, die sich uns entzieht. Das ist auch, was du angesprochen hast, Sven. Gott segnet und heiligt einen Tag. Da ist eine Dimension, die von Gott eingesetzt ist oder Gott segnet diesen Tag in einer besonderen Weise, was auch immer das bedeutet. Es gibt Dimensionen, die wir fassen können, aber es gibt auch die Dimension, die sich uns entzieht. Und wir werden aber ein Teil davon. Wir begehen diesen Raum, den Gott gesegnet hat, der sich Woche für Woche wiederholt, nicht als Prinzip, sondern als etwas, was sich wiederholt. Und das Schöne kann ich auch sagen, damit sind wir auch Teil einer langen Tradition, können wir sagen, die jetzt bei der Schöpfung eingesetzt wird, die über Jahrtausende von Menschen begangen wird. Und wir sind ein Teil davon. Es hat auch etwas für mich etwas Erhabenes sozusagen. Ja. Also ich begehe einen Tag, den ich für mich nicht definieren kann, der von Gott herkommt. Aber wenn ich da hineingehe, werde ich Anteil des Segens Gottes, so sehen, der Schöpfer, der Erlöser, der Erhalter des Lebens. Und ich wünsche uns, dass uns das bewusst wird und dass wir das, wie du sagst, in diesem Prozess leben können.
Aber das immer mehr verinnerlichen.
Das in der Tat, dass wir in ihm ruhen. Das wünsche ich uns und ich freue mich auf die weiteren Diskussionen.
Danke. Ja, das ist ein wichtiges Thema.
Das ist ein Schlusswort.
Ja, toll. Fast ein bisschen pastoral, aber ich verstehe es nicht mehr. Die Zeit geht.
Ja. Wir sind Pastoren.
Wir sind Pastoren. Aber krass, ja. Das ist schön.